Burgers, unheilbar gesprächig. Oh je, ein Podcast.
Ja.
Mit Marco, mit Melvin und mit dem Wort folgt nun sofort.
Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe unseres Podcasts Logos unheilbar gesprächig. Marco und Melvin für euch wieder zurück. Ja, wir haben heute per se kein Thema vorbereitet und wollen einfach mal in den Raum hinein philosophieren. Dafür habe ich aus einer Zeitschrift, die ich abonnierte, diese heißt Hohe Luft. Das ist eine Philosophiezeitschrift. Ja, daraus habe ich aus der Ausgabe 2 2019 55 Fragen, die darin abgebildet wurden, mal mitgebracht und würde gerne über die ein oder andere mit dir sprechen. Wollen wir direkt durchstarten oder möchtest du auch noch mal etwas sagen, bevor wir einsteigen?
Natürlich sage ich auch etwas und zwar Hi an alle treuen und untreuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, schön, dass wir wieder mal hier in diesem Raum stattfinden können. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, welche Fragen mich hier erwarten und würde gerne sofort einsteigen.
Okay, fangen wir mit einem Thema an, das wir bereits auch angerissen haben und das sehr viele Menschen bewegt. Melvin, wann ist es Liebe?
Wann ist es Liebe? Die Liebe für eine Frau, die ich kenne, auf die möchte ich natürlich eingehen, die hat ihre Eigenschaft darin, sich komplett zu dieser Frau hin zu ballen. Das heißt, wenn ich beginne, ein Liebesgefühl für diese Frau zu empfinden, dann richtet sich meine ganze Welt auf diese Frau aus. Alles riecht nach ihr, alles klingt nach ihr. Es gibt viele, viele kleine Momente im Alltag, die ich gerne mit ihr teilen würde. Ich möchte ihr berichten, ich möchte ihr zeigen, wie sehr ich lebe, wer ich bin, was ich mache, möchte gesehen werden, möchte beantwortet werden. Und möchte ihr natürlich nah sein. Das heißt, es entsteht ein Sog, ja, der sehr, sehr machtvoll ist. Und wenn ich mich wirklich permanent hingezogen fühle und nicht nur selektiv, ja, in diesen und jenen Momenten, weil ich gerade sexuelle Lust oder so verspüre, dann würde ich sagen, beginnt die Liebe. Dann ist es Liebe. Und du?
Ja, ich habe mir jetzt auch Gedanken darum gemacht. Also ich muss sagen, dass ich die Frage vorher schon gelesen habe und deshalb meine Gedanken dazu schon etwas sortieren konnte. Für mich ist ein, ich sag mal, Minimalcharakteristikum, um von Liebe zu sprechen, dass man sich selbst in einer jeglichen Entscheidungssituation zurückstellen kann für die Belange eines geliebten Menschen. Ich stelle in dem Moment meinen eigenen Impulsen, den ich rein egoistisch folgen würde, zurück und handle im Sinne des geliebten Subjektes. Verspüre dann aber auch vielleicht im ersten Moment den Nachteil, seinem eigenen Impuls nicht gefolgt zu sein. Aber auf die lange oder mittelfristige Sicht gibt mir das Handeln im Sinne einer zweiten Person dann die Befriedigung und die Liebe dann zurück. Das wäre für mich vielleicht das Minimalcharakteristikum. Du hast es ja schon sehr stark auf die romantische Liebe auch gemünzt. Auch ich sehe da diese Gravitation, die Gravitas, die zwischen den Menschen herrscht. Also nicht nur physikalisch, sondern auch emotional als einen sehr gewichtigen Punkt. Und ja, vielleicht da meinen Beitrag zu sich selbst zurückstellen zu können im Sinne des anderen.
Was ich auch noch wichtig finde als Kennzeichen für echte Liebe ist, dass ich dann die ganze Person liebe, vom Scheitel bis zur Sohle. Das heißt, auch ihre Schatten, auch ihre Makel, ja, auch die Ungereimtheiten. Da ist jetzt nicht irgendwie so ein Bereich, den ich präferiere und den ich jetzt im echtesten Sinne der Liebe mag, sondern es geht wirklich um alles, was da ist. Ja. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht. Ja, das heißt, ich konnte zwar sehen, was mir nicht gefällt, aber das gehörte dazu und das war wichtig, dass das dabei war, weil das Gesamtpaket eben mein Liebesobjekt war.
Ja, sie ist dann so, man sagt ja gern dann bedingungslos. Das wäre ja das, was du beschrieben hast. Ja, wie würdest du eine romantische Liebe von anderen Liebesformen in Freundschaften oder familiärer Liebe unterscheiden? Ist es nur das Körperliche? Also für mich wäre es die Schwere der von dir beschriebenen Anziehungskraft, die intensiver und ich sag mal allumfassender ist. Also die romantische Liebe wäre für mich ein, wie du sagtest, komplettes Hingeben, ein komplettes Geballtsein zu dieser Person. Und in freundschaftlicher Liebe würde ich sagen, dass das vielleicht nicht in allen Lebenssituationen gilt, sondern vielleicht ja etwas eingeschränkter in bestimmten Situationen oder in bestimmten Konstellation so ist. Also bei mir ist es so, dass ich Freunde habe, die in Kontext A mir sehr wertvoll sind und andere, die in Kontext B mir sehr wertvoll sind. Meine Liebespartnerin ist mir in Kontext A und Kontext B gleichsam wichtig und ja, zu der fühle ich mich gleichsam dann hingezogen.
Also eine romantische Liebe ist sehr leidenschaftlich. Und lebt von dieser Leidenschaft, die natürlich auch sexuell aufgeladen ist. Und Sexualität ist zumindest nach Bhagwan Shri Rajneesh, genannt Osho, ein absolutes Grundbedürfnis, wenn nicht gar Grundziel eines jeden Menschen und meint nichts anderes als die Vereinigung zu erreichen, also die vollständige Verbindung. Ich kann jetzt noch ein bisschen weitergehen, im freudschen Sinne so, ne, die Wiedervereinigung quasi mit dem Uterus, ja, in dem man mal ursprünglich entstanden ist. Und das gibt es natürlich in einer platonischen Liebe jetzt nicht. Da bin ich voll bei dir, dass das eine ganz andere Intensität hat. Aber eine freundschaftliche Liebe auch bedingungslos sein kann. Da gilt das Gleiche, wie ich gerade auch gesagt habe. Da liebe ich auch den ganzen Freund, den ganzen Menschen. Und mag ihn auch für seine unperfekte Version, die er in der Regel ist, hoffentlich. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, bei beiden Liebesformen, das Vertrauen. Ja, das heißt, ich vertraue meinem Freund, meinem Partner, meiner Partnerin und wie auch immer und habe dadurch auch immer eine Anlaufstelle und immer sozusagen das Gefühl, unterstützt werden zu können, wenn ich es brauche. Das ist sehr wertvoll und kostbar. Ja. Und vor allen Dingen auch das Gefühl, gesehen zu werden und nicht alleine zu sein. Ja. Das ist ja sowieso Voraussetzung. Ja, aber wenn ich dir auch mal eine Frage stellen darf.
Ja, klar.
Wie bildet sich denn für dich jetzt, wenn wir schon die beiden externalisierten Formen der Liebe besprochen haben, die Selbstliebe ab?
Ja, das ist ein gutes Thema, weil es für mich auch ein Thema ist, das bei mir wahrscheinlich noch ausbaubedürftig ist. Ich denke, dahingehend kann man auch sagen, es ist eine totale Akzeptanz des eigenen Selbst. Ich glaube, viel Selbsterkenntnis geht damit einher. Ich muss mich erstmal selbst kennen, um die Person, die ich bin, halt lieben zu können. Wir sind in einer Situation natürlich auch in verschiedene Personen dissoziiert, kann man sagen. Es sind mehrere Impulse in uns am am Werkeln, die versuchen situativ hochzudrängen. Wir hatten das in der Folge, als es um die Männlichkeit geht, schon ganz intensiv angesprochen, wenn wir hier auf die Tiefenpsychologie verweisen wollen. Und ich glaube, diese ganzen Mechanismen erstmal kennenzulernen und wirklich, also wirklich zu erkennen, ist der erste Punkt, der erste Schritt auf dem Weg zur Selbstliebe. Auch zu akzeptieren, dass diese Momente da sind, dass auch die eigenen Schwächen und die eigenen Grenzen zu kennen und zu akzeptieren. Und daraus würde ich sagen, wird sich die Selbstliebe entwickeln. Also erst müsste die Selbsterkenntnis da sein, bevor ich die Person überhaupt greifen kann, die ich da lieben möchte. Und es ist ein sehr wichtiger Punkt in unser aller Leben, in einem Erwachsenwerden, aber wahrscheinlich noch viel weiter darüber hinaus. Das ist ein Prozess. Auch der ist mit Enttäuschung verbunden, ganz klar. Ich kann meine eigenen Erwartungen auch natürlich nicht erfüllen. Ich kann prokrastinieren und nicht produktiv sein und mich damit enttäuschen. Ich kann mich in Situationen falsch verhalten und meinen eigenen Ansprüchen damit nicht gerecht werden. Aber all das gehört auch dazu, all das dann auch zu erkennen und zu akzeptieren. Und ganz wichtig, wenn man Grenzen erkannt hat, versuchen, an diese ranzukratzen und darüber hinauszugehen. Auch das ist dann eine erfolgreiche Weiterentwicklung und führt dann halt dazu, dass man sich selbst liebt. Aber es ist halt immer die Frage, was man da lieben möchte. Ne? Es ist halt schwierig so mit diesem kleinen Ich. Es gibt Stimmen, die sagen, es sei eine Illusion. Und wir erfahren uns alle als ein Selbst, aber sollten uns auch besser kennenlernen. Auch da bin ich noch immer dabei, es zu tun. Und das hilft mir mit Sicherheit, auch mich selbst mehr zu mögen und mehr zu lieben. Weil man muss ja auch sehen, dass viele Ansprüche von außen an einen herangetragen werden. Ein gesellschaftliches Konstrukt gibt ja auch immer ein Idealbild einer in ihr wohnenden Person ab. Und da muss man auch immer stark differenzieren. Ist dieses Fremdbild, was an einem herangetragen wird, was man sein soll, ist es wirklich erstrebenswert oder nicht? Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, der viele Menschen dazu treibt, eben sich nicht selbst zu lieben, weil man sich vielleicht in bestimmten Situationen nicht wiederfindet, weil man nun mal nicht so ist. Die Frage kann gestellt werden, ob überhaupt ein Mensch so ist, wie es derzeit von unseren Gesellschaften geformt und gefördert wird, oder ob das nur Teile dessen abbilden, wie wir uns verhalten. Ja, ich bin relativ weit ausgeschweift. Wie wäre denn deine Antwort dazu?
Ja, ich muss direkt an Max Scheler denken, der sagt, das Ziel des Lebens ist es, sich ganz und gar zu sich selbst hinauf zu lieben. Und ich finde es schon wichtig zu fragen, was liebt da eigentlich? Mhm. Kann das kleine sogenannte Ego oder Ich überhaupt eine solche Liebe entfachen? Und wenn nicht, was denn sonst? Also was ist denn wirklich in der Lage, aktiv zu lieben? Ich finde auch total wichtig den Aspekt der Selbsterkenntnis, weil für mich läuft das im Prinzip in einer gewissen Etappe ab. Der erste Schritt, um bei mir sein zu können, ohne Groll, ist, mich zu verstehen. Das heißt, zu schauen, warum bin ich so, wie ich bin. Ich bin nicht perfekt und ich tue Dinge, die mir eigentlich nicht gefallen und für die ich mich im Nachhinein vielleicht schäme, über die ich mich ärgere. Ich vergleiche mich mit anderen und schneide aus meiner Sicht bisweilen nicht gut ab. Ich vergleiche mich gerne nach oben, anstatt nach unten. Da wäre es dann selbstwertdienlicher. Also was treibt mich an, ja, so dysfunktional zu sein? Und wenn ich dann verstehe, das hat irgendwie in meinem Leben eine große Rolle gespielt, gelten zu wollen, ja, oder dies und das zu tun, die, also Dinge zu tun, die nicht okay sind, aber irgendwann mal lebensnotwendig waren, dann verstehe ich mich besser und kann das, und das ist dann die nächste Etappe, akzeptieren. Ich kann annehmen, dass ich so bin, dass ich der bin, der ich bin. Und dann erst, glaube ich zumindest, ist auch meine Erfahrung, geht es in die Richtung von Selbstliebe. Ja, das heißt, zu sehen, ich bewege mich in einer wahnsinnig komplexen Welt, ich bin unheimlich vielen Kräften ausgeliefert, die um uns herum stattfinden, und muss viel aushalten, ja, und auch viele Prüfungen bestehen und so weiter, auch im kleinen Stile, die ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habe. Aber ich tue das, ich gehe irgendwie hindurch, und ich habe Freunde, die mich wertschätzen, und eine Familie, die mich wertschätzt, also muss da ja irgendwas dran sein. Ja, und vielleicht erreiche ich dann darüber diese Wertschätzung, die ihn in die Liebe überführt. Ich habe keine Vorstellung, was das meint, was der Schäler da sagt, diese grenzenlose Selbstliebe. Ja, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Vielleicht müsste ich dafür mal MDMA ausprobieren, weil die Leute, die ich kenne, die das konsumieren auch regelmäßig, die sprechen von dieser Liebe zu sich und zu allem. Ja. Soll aber jetzt ein Scherz sein, also auf synthetische Weise möchte ich das ungern erreichen. Und das andere ist natürlich dieser sehr gefährliche Zweig des Narzissmus, ja, der pathologischen Selbstliebe. Ich bin der Geilste und es gibt keinen anderen außer mich, der es wert ist zu existieren. Ja, es gibt ja diese Transaktionsanalyse von Harris. Ich bin okay, du bist okay. Das ist ein Buch, was er geschrieben hat. Und da gibt es verschiedene Perspektiven, die ein Mensch im Laufe seines Lebens einnimmt. Ich will jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber ich finde, das passt gerade ganz gut. Jemand, der gesund und glücklich lebt und funktional auch mit seinen Mitmenschen ist, der hat die Einstellung, ich bin okay, du bist okay. Jemand, der keinen Selbstwert hat, der sich selbst verachtet, ja, der Groll gegen sich hegt, aber andere vielleicht bewundert oder beneidet, der hat die Einstellung, ich bin nicht okay, du bist okay. Und ein Narzisst hat natürlich dann de facto, ja, die Einstellung, ich bin okay und du bist nicht okay. Und dann gibt es natürlich noch die Ärmsten der Armen, das sind die Leute, die empfinden, ich bin nicht okay und du bist nicht okay. Wie man die jetzt kategorisieren möchte, das mag dann jedem selbst überlassen sein. Ja, aber das gibt es nun mal auch. Und da wirklich auch zu erkennen und zu entlarven, dass diese Selbstliebe auf einer selbstsüchtigen Ebene aufbaut oder eigentlich nichts anderes als Selbstsucht ist, dass das was mit Geltungsdrang zu tun hat und mit, ja, Empathielosigkeit für sich und für die anderen, das ist existenziell wichtig. Also nicht nur für die Betroffenen selbst, auch für Angehörige, ja, die vielleicht ertappen, dass derjenige oder diejenige in einem überbordenden Sinne von sich selbst überzeugt ist. Und das ist dann eben nicht damit gemeint, wenn Schäler sagt, man soll sich zu sich selbst hinauflieben. Ja, Marco, gibt es, wenn wir das Thema jetzt mal langsam abschließen könnten, ich komme schon echt in die Bredouille, weil ich da sehr viel Handlungsbedarf sehe, also auch bei mir. Gibt es noch weitere Fragen?
Ja, die finde ich mit am spannendsten, muss ich sagen. Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht? Nehmen wir mal kurz an, dass es sowas wie Freiheit gibt. Auch das ist ein philosophisch diskutiertes Thema. Aber würde dir da ad hoc was einfallen? Ich weiß, das ist eine sehr schwierige Frage. Soll ich erst darauf antworten, wie was ich mir dazu überlegt habe, dass du noch einen Moment hast, oder möchtest du direkt einsteigen? Ja?
Ich steige direkt ein, weil wenn du jetzt was dazu sagst, was du dir überlegt hast, dann kann das natürlich meine Spontanität beeinflussen und auch natürlich die Richtung, in der ich jetzt denke oder empfinde. Natürlich gab es in meinem Leben Zäsuren, die mich tatsächlich in einer gewissen Weise freier gemacht haben. Freier verstehe ich jetzt vor allen Dingen so, was meine Denkweisen anbelangt. Und auch durchaus dadurch meinen Handlungshorizont erweitert hat. Und was mich wirklich regelrecht befreit hat, war, dass ich mich mit meinen Eltern auseinandergesetzt habe. Dass ich gesehen habe, das sind Menschen, die ihre völlig eigene Geschichte haben, die nicht in der Lage sein können, alles perfekt zu machen, die aus ihren Verletzungen heraus zum Teil auch verletzen können, aber auch aus ihrer Liebe heraus lieben. Und dass ich darüber, das ist jetzt sehr persönlich, aber dafür ist das ja hier gut, ne, dass ich darüber verzeihen konnte. Ja. Ich glaube, jeder hat Dinge in seinem Leben mit seinen Eltern zu klären, in Anführungszeichen. Ob er das jetzt macht oder nicht, ist eine große Frage, in der Regel wahrscheinlich eher nicht. Aber ich konnte Dinge darüber klären, weil ich verstanden habe, ja, da ist eine Kindheit gewesen meines Vaters, da ist eine Kindheit meiner Mutter gewesen und beide Kindheiten liefen nicht glatt. Da gab es Übergriffe etc. Und dass daraus dysfunktionale Muster entstehen, ist sehr logisch. Geht mir dann ja nicht anders. Und ich war sonst immer sehr, man sagt affektiert, ne, so in den Phasen vor allen Dingen meiner Pubertät und so, wo ich einfach nicht annehmen wollte, dass meine Mutter Schulden hat oder mein Vater. Ja, und wir eigentlich nur Konflikte hatten. Und das hat sich darüber, über das Verständnis geregelt und ich bin freier geworden, auch im Umgang mit den beiden. Und das wende ich eigentlich umfangreich an. Also im Prinzip das Betrachten einer Person in ihrer Geschichtlichkeit hilft mir, die Person zu verstehen. Wir sind schon wieder beim Verstehen. Und das lässt mich freier auftreten mit den Leuten. Und ich sehe, jeder Mensch hat Angst. Jeder Mensch kennt Zorn. Jeder Mensch kennt Begehren und so weiter. Jeder Mensch ist Mensch. Da ist keiner irgendwie eine Art Gottheit oder so. Und Respekt ist notwendig, aber Ehrfurcht oder so nicht zwingend erforderlich. Und auch das verschafft mir viel mehr Spielraum in meiner Umgangskultur, in meinen Freundschaften und so. Ja, das macht mich freier. Ich verstehe die Leute einfach besser und fühle mich auch nicht mehr so beschämt, dass ich ein Mensch bin. Ja, jetzt darfst du gerne antworten.
Ja, ich würde recht, ja, fast schon langweilig antworten. Du hast angeführt, die Erkenntnis des Menschseins deiner Umgebung hat dich freier gemacht, davon frei gemacht, selbst den Zwängen zu unterliegen, dich irgendwie kleiner zu sehen als alle anderen, wenn ich das einmal so subsumieren darf. Bei mir wäre es die Erkenntnis, dass in mir mehr ist als dieses bloße Ich, dass in mir Impulse, Kräfte, Energien, wie man es nennen möchte, walten, die da sind und die auch manchmal mein Handlungsraum einnehmen, sodass ich Entscheidungen treffe, die ja das vernunftbegabte hier in mir nicht so getroffen hätte. Die Selbsterkenntnis, dass ich manchmal auch Spielball von Energien bin. Wir hatten die Energieform der Männlichkeit angesprochen. Diese Erkenntnis, das hat mich davon befreit, allseits immer über mich herrschen zu müssen. Der Zwang, mich immer, ja, quasi, ich bin kein Star Trek-Kenner, die Spezies von Spock, die ist ja quasi, die Vulkanier heißen sie, glaube ich. Ja, also wie gesagt, Fans mögen mich lynchen, wenn sie wollen, wenn ich das jetzt falsch zusammenfasse, aber diese Spezies wurde ja immer als sehr vernunftgeleitet dargestellt. Das Bild, dass ich das nicht sein muss, weil es unrealistisch ist, das hat mir ein Stück weit Freiheit gegeben. Es hat mich auch von Dingen befreit, von Zwängen, von Vorstellungen, von Ansprüchen, die ich an mich selber gehegt habe. Das heißt nicht, dass jeder Impulsausbruch gleichfalls okay ist. Ich finde auch wichtig, da damit einhergeht halt auch für mich die Erkenntnis, dass Handlungen moralisch bewertet werden können, die Person dahinter nicht. Finde ich recht wichtig, zwischen Handlung und Person zu trennen. Man macht nämlich zu leicht den Fehler, von einer Handlung auf das Wesen einer Person rückzuschließen und sie absolut unter dieser einen Handlung zu sehen und dann ja moralisch zu verurteilen oder zu überhöhen. Auch das ist ein Prozess, der für mich damit einhergeht. Auch da sind Impulse, ja, Gründe im Spiel auch. Wie du sagtest, auch die Geschichtlichkeit des Menschen, auch die Geschichtlichkeit von einem selbst, zeigt einem, dass ja man nicht ganz so Herr im Haus ist, wie man es sich vielleicht wünscht, wie es einem nahegelegt wird, wie man es halt so ja eingetrichtert bekommt. Und das kann sehr befreiend sein. Das heißt nicht, wie gesagt, jedem Impuls blind zu folgen. Wir haben ein Korrektiv, die Vernunft kann korrigieren, kann Impulse zurückhalten oder Gründe dafür liefern, warum wir diesem Impuls nicht nachgeben sollten. Aber es gibt Situationen, und davon gibt es ganz viele, all diejenigen, die wahrscheinlich unbewusst ablaufen, wenn man sich dabei ertappt, einfach mal 10 Kilometer Auto gefahren zu sein, ohne dass man es selbst irgendwie auch zeitlich noch rekonstruieren könnte, weiß, dass manche Mechanismen einfach so ablaufen. Und wir hatten auch schon diese Momente des vollständigen Einsseins mit sich selbst, des So-Seins, wie du es genannt hast, dass die sehr erfüllend sein können. Und ja, die Erkenntnis, dass dieses kleine, vernunftbegabte Tier in mir Teil von mir ist und nicht ich bin, hat mich ein ganzes Stück weit von Zwängen befreit, würde ich sagen.
Ich habe mich gerade gefragt, was ist eigentlich dann in dem Sinne Unfreiheit? Und dann kam mir so spontan die Assoziation, das Festklammern oder Festhalten an Dingen oder Begebenheiten. Es gibt von Krishnamurti die Aussage, wenn du loslässt, bist du frei. Ja. Loslassen ist uns wahrscheinlich auch ein Begriff. Was meint denn dann Festhalten? Also ich sehe da auch wieder eine angstmotivierte Handlung. Ich versuche mich an dem, was ich greifen kann, was da ist, festzuklammern, damit meine Welt erhalten bleibt, in der ich mich bewege. Ich habe Angst davor, verletzt oder bloßgestellt zu werden oder wie auch immer. Also wenn ich das hier auf diesen Podcast übertrage, dann merke ich, wenn ich cool und relaxed bin, locker werde, ne, also loslasse irgendwie auch so meine Muskulatur, sag ich mal, dann werde ich viel freier, ja, in dem, was ich sage und was ich denke und so weiter. Und habe auch dann irgendwie mehr Gefühl für dich als mein Gegenüber, mein Kompagnon, Redepartner hier. Und manchmal aber, das kommt nicht selten vor, fange ich an so zu verkrampfen, ja, weil ich doch irgendwie gerne zu einem Thema was sagen möchte, aber nicht so richtig auf den Punkt komme oder den roten Faden verliere oder sowas. Und das, ja, das äußert sich dann auch umfangreich. Das beeinflusst meine Intonation und natürlich auch letztlich die Semantik und so weiter, also der Aussage, und bringt mich echt in Bredouillen so. Und ja, auch da wieder viel Unfreiheit, die letztlich darauf wartet, umgewandelt zu werden in Freiheit, in Leichtigkeit. Ich kenne eine Frau, die hat mal zu mir gesagt, Angst möchte nichts anderes als Freude werden. Ja, Angst ist im Prinzip immer der Aufbruch in die Freude. Ich habe da dann drüber nachgedacht. Ich dachte mir so, Angst, da haben wir auch schon drüber gesprochen, war ja auch schon ein großes Thema hier und so, ne? Hat doch irgendwie eine ganz andere Motivation und dies und das, ne? Aber je länger ich da reingespürt habe und je mehr ich auch drüber nachgedacht habe, was ist denn eigentlich das Ziel meines Existierens und was ist das Wichtigste im Leben, desto mehr kam ich auf den Punkt, das Wichtigste und das Elementarste ist die Freude. Liebe ist sowas Diffuses, ne? Und Erkenntnis und dies und das, klar. Aber wir sind halt vergänglich, wir sind vorübergehende und finden hier statt. Also das Leben kann erfreulich sein und in dem Moment, wo es das ist, bin ich voll und ganz auch im Leben angekommen. Und dann macht das für mich Sinn. Ja. Und Angst treibt mich, ja, stößt mich an sozusagen, macht was mit mir, aktiviert mich. Und da dann irgendwann an die Freude zu kommen, ja, mag tatsächlich an dem Initial der Angst liegen, weil ich da aktiviert werde und in der Freude habe ich keine Angst mehr. Und vielleicht ist das tatsächlich dann transformierte Angst, keine Ahnung.
So, kommen wir zu einer dritten Frage, würde ich anstoßen. Wäre es schlimm, wenn die Menschheit ausstirbt?
Das triggert natürlich den Misanthropen in mir. Nein. Nein, das wäre nicht schlimm. Ja, also natürlich ist etwas in mir eine Art, ja, vielleicht Selbsterhaltungstrieb oder sowas oder auch im kollektiven Sinn Erhaltungstrieb, dass meine Spezies nicht aussterben darf. Ist vielleicht in uns genetisch veranlagt. Allerdings jetzt auch als Historiker, der sich vor allen Dingen mit Ungerechtigkeiten in der Werdung unserer menschlichen Spezies auch beschäftigt hat, der sieht, wie viel der Mensch leider kaputt macht. Und der sieht, dass sich einfach dieser Kreislauf der Verheerung, ja, und der Vergiftung und so immer weiter wiederholt, ist natürlich dann klar, also die Menschheit hat nicht unbedingt viel Existenzberechtigung in dem eigentlichen Sinne hier zu sein. Ja, und ich liebe die Natur und es bricht mir das Herz, wenn ich höre, sehe, lese, wie auch immer, was der Natur angetan wird. Und für mich hat das Tier im Wald oder wo auch immer, das auch dorthin gehört, eine viel herausragendere Stellung im Ökokreislauf als der Mensch. Der Mensch hat sich da irgendwie herausgeschält und darüber gestellt. Das ist jetzt eine Sichtweise, eine Richtung, die ich anwenden kann, ne? Und ich habe genickt, als du mir vor ein paar Tagen von True Detectives ein Ausschnitt gezeigt hast, in welchem der Protagonist, gespielt von Matthew McConaughey, genau, der wird halt von seinem Kollegen irgendwie befragt, beziehungsweise er erzählt einfach nur neben ihm, wie er so die Welt wahrnimmt. Und eine Aussage ist eben auch, dass wir eigentlich Arm in Arm auf unsere selbstbestimmte Auflösung im Sinne von, wir pflanzen uns jetzt nicht weiter fort, zurennen sollten, ja, weil wir verstanden haben, es bringt einfach nichts. Wir machen es nicht besser, wir kriegen es nicht auf die Kette sozusagen, ne? Und da habe ich stark genickt. Ja, solche Gedanken hatte ich auch schon. Auf der anderen Seite, klar, hat der Mensch auch das Potenzial, harmonisch zu sein und zu koexistieren. Das wäre natürlich viel besser, das wäre mein größerer Wunsch. Ja, dass eine kosmopolitanische Gesamtversorgung, ein großes Netzwerk gibt und ja, und das Dysfunktionale einfach umgewandelt wird in Funktionales, klar. Aber das sehe ich nicht so richtig. Also, wie siehst du denn das?
Ja, ich denke, die Frage kann man natürlich aus verschiedenen Perspektiven beantworten. Aus der Perspektive des Individuums, des einzelnen Menschen, würde der Großteil in mir sagen, nein, es wäre, also ja, es wäre schlimm, je nachdem, wie das Sterben aussähe, wäre es eine kollektive Verweigerung der Reproduktion, wäre das mit Sicherheit ein humaner Tod, wäre es ein qualvoller Tod durch ja vom Menschen herbeigeführten Klimawandel etc., dann wäre es wahrscheinlich doch schon durchaus als schlimm zu bezeichnen. Nehmen wir die Perspektive der Natur, der Welt ein, dann wäre es absolut nicht schlimm, dann wäre es wahrscheinlich eher etwas wie Heilung. Es ist schon bezeichnend, dass man in den Benennungen der Zeitalter, der Erdzeitalter, unsere Zeitalter als Anthropozän bezeichnet, als Zeitalter des Menschen, dass eine Spezies so einflussreich auf die Gestaltung und auf das Werden des gesamten Planeten so einen großen Einfluss nimmt, dass ein gesamtes Erdzeitalter nach ihm benannt wird. Nun beißt sich die Katze in den Schwanz, weil der Mensch selber das benennt. Also es ist ja nicht von außen herangetragen, von einer neutralen Instanz. Aber nichtsdestotrotz ist das schon bezeichnend. Also der Erde wäre scheißegal. Ich glaube, auch in den ganzen Diskussionen über Klimawandel etc., heißt es ja immer, wir machen die, oder nicht immer, aber oftmals bekommt man Schlagworte mit, die ausrufen, wir machen die Erde kaputt. Nein, wir machen die Erde nicht kaputt, wir verändern die Erde auf eine sehr nachhaltige Art und Weise und wir tragen wahrscheinlich dazu bei, dass ein groß angelegtes Aussterben von ganzen Spezies eingeläutet wurde. Aber wir machen die Erde in dem Sinne nicht kaputt. Der Erde ist es scheißegal. Das muss man so sehen. Also es wäre in dem Sinne, aus der Perspektive der Erde oder des Sonnensystems gesprochen, wäre es egal, ob eine Spezies mehr oder weniger auf diesem Planeten wandelt. Viele Individuen würden sagen, natürlich ist es nicht egal. Ja, aber ich sehe das wie du. Also ich habe auch oftmals ja gemischte Gefühle. Natürlich will ich selbst überleben und ein gutes Leben führen. Andererseits kommt man da natürlich auch in Fragen, das wäre auch eine weitere Frage aus diesen 55 Fragen, ob es gerechtfertigt sei, noch Kinder in die Welt zu setzen. Auch das ist etwas, wo vielleicht viele erstmal stutzig werden würden und sich und darüber nachdenken, warum gibt es die Frage? Ja, aber warum gibt es sie nicht? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Nehmen wir eine kurze Analogie. Ich habe letztens eine kurze Reportage über die Situation der Hundepopulation in Rumänien gesehen. Die Hunde reproduzieren sich sehr unkontrolliert. Überall sind Straßen. Hunde, die werden eingefangen und ja, so wie der Bericht es aussagte, teilweise mit EU-Geldern dann in Auffangzentren dann nach 14 Tagen getötet, werden sie nicht irgendwie vermittelt. Ja, und da es so viele davon gibt, ist eine Vermittlung sehr unrealistisch. Gibt auch von Peter angestoßene ja, Massenkastration etc. Das soll aber nicht das Thema sein. Wir nehmen diese Umgebung und sagen, wäre es dann gerechtfertigt, als Hund und Hündin zu sagen, ich setze jetzt noch einen kleinen Welpen, beziehungsweise bei Hunden sind es meistens mehr. Also so gut kenne ich mich da nicht aus, aber setzen wir hier 3 bis 5 Hunde noch mit in die Welt. Dann würde ein Hund, der vernunftbegabt ist, sagen, so, hör mal, Frau Hündin, Susi, der Strolch redet hier. Wir müssen jeden Tag darum kämpfen, nicht eingefangen und in 2 Wochen getötet zu werden. Es ist nicht vernünftig und auch ja rein emotional und altruistisch nicht, ja, nicht sinnvoll, Welpen hier in diese Umgebung zu setzen. Es ist eine Analogie, die vielleicht etwas krass ist, aber was ich damit ausdrücken möchte, in unserem Land geht es vergleichsweise gut. Nichtsdestotrotz wird der Klimawandel hier auch Veränderungen reinbringen. Es sind gesellschaftliche Wandel im Spiel, sodass man sich tatsächlich auch fragen muss. Und was man natürlich immer dazu sagen muss, dass in der globalisierten Welt ein weiterer Mensch hier natürlich Konsequenzen für Menschen an ganz anderen Orten mit sich trägt. Und ja, es gibt ganz starke Argumente dafür zu sagen, nein, es ist nicht gerechtfertigt, Menschen in die Welt zu setzen. Das ist, ja, muss sich jeder selbst mal ein Bild zu machen. Ich finde, die These ist durchaus eine erwägenswerte. Und die Frage so reißerisch man sie auch im ersten Moment aufnimmt, verbirgt eine der großen Tragiken unserer Gesellschaft, würde ich sagen. Ach so, und eine unbedingte Sehempfehlung, wenn du es schon angesprochen hattest. Erste Staffel True Detectives ist, wer in den darstellenden Künsten die Philosophie des Nihilismus oder des Pessimismus eingefangen sehen will, der guckt sich die erste Staffel True Detectives an, vor allem die Figur, die Matthew McConaughey verkörpert. So, am Rande.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ja, ich finde, dieses ganze Fortpflanzungsthema wirft uns auch sehr stark aufs Tierische zurück, ja, weil sich da zeigt, wir haben Instinkte, uns zu reproduzieren, fortzupflanzen, zu vermehren. Und diese Instinkte überwiegen bisweilen auch die Vernunftebene. Ja, also es gibt ja durchaus Länder in dieser Welt, die sind so arm, ja, da kann ein Kind schlecht bis gar nicht überleben. Und trotzdem wird sich dort vermehrt. Und Kinder entstehen und haben Wasserbäuche und krepieren und werden von irgendwelchen Geiern oder wie auch immer, gibt es ja furchtbaren Fotos von James Nachtway, dann nachher als Aas, ja, konsumiert. Und spätestens da finde ich, also kann ich keinen großen Unterschied mehr erkennen, ja, jetzt zu dem von dir sehr interessant dargestellten Szenario der rumänischen Straßenhunde. Es gibt auch das Zitat, der Mensch ist das einzige Tier, das erröten kann. Ja, wir haben natürlich diese Fähigkeit zu denken und zu reflektieren und zu hinterfragen und so weiter und so fort. Aber das Triebische ist schon recht stark entwickelt in uns. Ich habe diese Debatten schon mit diversen Leuten ausgefochten, weil ich bin tatsächlich auch eher dafür, wenig bis gar nicht mehr Kinder zu bekommen. Also ich finde auch gut, wenn Ein-Kind-Politiken und so weiter durchdacht werden und vielleicht auch durchgesetzt werden. Nicht unbedingt, weil der Planet Erde voll ist. Da gibt es diverse Rechnungen und so, dass wir im Prinzip nur eine vernünftige Verteilung von Gütern bräuchten, damit jeder Mensch versorgt sei. Wie realistisch ist das? Müssen wir uns immer wieder fragen. Ja, wir reden ja hier wirklich von einem Optimalszenario. So, ne? Und da sind wir noch relativ weit von entfernt. Und da ist der Kapitalismus auch nicht unbedingt für erschaffen worden, ne? Dass es allen gut geht, sondern da, gerade die modernen Formen, Neoliberalismus und so weiter, da geht es um das Survival of the Fittest. Ne? Sozialdarwinismus sozusagen. Also die Schwachen müssen sich verändern oder sterben, hat Robert J. Eaton damals gesagt von Daimler Chrysler auf einem Kolloquium. Das finde ich sehr repräsentativ. Und es gibt viele, viele Schwache, in Anführungszeichen, also sozial Schwache, ne, Benachteiligte, ja, irgendwie Verdrängte, unter die Räder gekommene und so weiter. Und das führt mich dann auch immer wieder in das Thema der Eugenik, ja, der wirklich sehr, sehr kontroverse Bereich von Erbmanipulation beziehungsweise Manipulation des sogenannten Genpools, wo gesagt wird, okay, also wir können jetzt mal hingehen und schauen, dass wir gewisse menschliche Gene unterstützen in der Vermehrung, in der Reproduktion und andere ausmerzen. Ja, positive, negative Eugenik ist geschehen, geschieht zum Teil immer noch, wird aber heutzutage anders genannt, Pränataldiagnostik etc. Und da das ja auch stattfindet, aber nicht wirklich salonfähig zu sein scheint, weil da sehr schnell dann auch der Rückgriff auf nationalsozialistisches Gedankengut oder sowas irgendwie geschieht. So habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Ja. Ja, jedenfalls ist die Eugenik auch ein sehr wichtiges philosophisches Feld. Da hat sich Habermas mit beschäftigt. und hat die berechtigte Frage gestellt, was ist mit der Autorenschaft des Lebens, wenn ich gezüchtet bin? Bin ich dann noch sozusagen Herr meines Lebens oder bin ich nur noch ein Produkt? Weil die Kontingenz, die stattfindet, wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben, da geht es nicht immer unbedingt darum, wie gesund ist denn der andere oder wie potent oder ne, was für tolle Gene hat derjenige, sondern es geht da um andere Parameter und daraus entsteht dann letztlich dieses in Anführungszeichen Zufallsprodukt, das sich dann selber in der Welt behaupten lernen darf. Ja, das heißt, das nennt Habermas die Autorenschaft behalten. Und wenn das jetzt quasi künstlich in vitro oder sowas generiert wird, ja, dann ist diese Autorenschaft zu hinterfragen, weil einfach da eine ganze Historie auch vernichtet wird, so, ne, die eigentlich stattfinden würde.
Was glaubst du, ohne es beweisen zu können?
Ich glaube tatsächlich, dass das Leben mit dem Tode nicht endet. Ich bin davon auch überzeugt. Das war auch schon mehrfach Thema in unseren Podcasts. Und ich glaube nicht, dass das, was das alles hier designt hat, das mit so viel Aufwand betrieben hätte, wenn es nur eine Runde gäbe, wenn es keine Extrafahrten geben würde sozusagen. Ja, ich glaube, das steckt mehr hinter als ja sozusagen die rein stoffliche Ebene. Ja, ich glaube an die feinstoffliche Ebene. Ich glaube, dass wir auf mehreren Ebenen gleichzeitig schwingen und auch in verschiedenen Leibesformen, sag ich mal, existieren. Ja, es gibt den Begriff des Ätherleibes, des Astralkörpers und so weiter, wie auch unseren physischen. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube daran und daran zu glauben, hilft mir tatsächlich. Und du?
Ja, über die Frage habe ich tatsächlich sehr lange nachgedacht. Ich glaube auch, dass der reine Materialismus so nicht der Fall ist. Also ich glaube, dass die geistige Welt eine für sich genommene Entität ist, die eine Existenzform unabhängig vom Materiellen hat. Inwiefern diese ja, verfasst ist, ja, da bin ich mir noch uneins. Also es gibt die Kultur, die für sich einen Geist hat. Hegel nennt es, das ist der objektive Geist, wäre dann der Staat, aber auch Kultur würde ich dazu zählen, den wir Menschen selbst geschaffen haben, den wir selbst durch unsere Taten immer wieder neu bestätigen und lebendig halten. All das sind Dinge, Werte, die für mich genommen eine eigene Existenzform haben, unabhängig vom Menschen und nicht reiner Konventionalismus ist. Das ist für mich ein Ding, woran ich glaube, ohne es beweisen zu können. Ich glaube auch, dass die Existenzweisen, wie sie hier auf der Welt auftreten, ob es in der Natur ist, im Menschen, wie auch immer, im Grunde genommen irgendeine Verbindung zueinander haben, die metaphysischer Natur ist. Irgendeine Form von Pantheismus vielleicht, ein Weltgeist. Ja, in diese Richtung ist auf jeden Fall ein Herz in meiner Brust. Das andere Herz ist, wie auch schon oftmals dargestellt, dem Nihilismus verschrieben. Aber an guten Tagen bin ich Pantheist.
Ja, Pantheismus. So ein bisschen geht das auch in die Richtung, dass unser Planet ein Lebewesen ist, ne, sein könnte. Gaia nennen das manche. Meine Mutter fühlt sich dem auch zugehörig, hat mich auch schon früh darüber informiert, dass sie das denkt und glaubt. Finde ich sehr sympathisch übrigens. Und macht Sinn. Ja. Ich finde das ganz klasse, wie wir hier wirklich komplexe Fässer öffnen und dann kurz im Schweinsgalopp da durchreiten und dann zum nächsten Fass gelangen. Also eins können wir auf jeden Fall noch öffnen, finde ich.
Auch das für mich eine der interessanteren Fragen hier. Melvin, gibt es verbotene Gedanken?
Wenn ich jetzt singen könnte, würde ich singen, die Gedanken sind frei. Also ich kann singen, aber will mir hier nicht die Blöße geben. Ja, wer kann sie uns nehmen? Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei und so weiter. Verbotene Gedanken. Also welche Instanz, frage ich mich dann, ja, verbietet oder meint das Recht zu haben, Gedanken zu verbieten? Außer letztlich eine oktroyierte, ja, dogmatische Instanz aus religiösen Kreisen, ja, also was kirchliches oder so, das erinnert mich an das mittelalterliche, sehr stark religiös geprägte, ja, Litanei-Gehabe-Denken, wo einfach zum Beispiel die ganze Sexualität verekelt wurde und das auch als Sünde und so weiter bezeichnet worden ist. Und das wie so eine Art Verbot dann natürlich gewirkt hat, weil der Betroffene sich darüber im Klaren war, dass Strafe folgt, wenn er sowas denkt. Ja. Ansonsten sieht ja keiner oder liest ja keiner, was ich denke. Und ich kann letztlich deswegen allein schon denken, was ich möchte. Und der Einzige, der mir verbietet, etwas zu denken, bin ich dann selber. Ja. Und es gibt sicherlich Gedanken, wenn ich die denken würde, dann würde ich mich dafür verurteilen. Und gerade so im Bereich des Perversen oder sowas, ne? Wobei ich natürlich auch den Anspruch habe, mich laufen zu lassen, so eine Let the System Run quasi, aber auf der anderen Seite dann auch wiederum in den Zwiespalt geraten würde, da passiert jetzt etwas in mir, das einfach krank ist, ja. Und da dann noch zu meinen, na, das gehört irgendwie zu meinem natürlichen Menschsein, zu meiner Werdung dazu, würde mich auf jeden Fall sehr stark beschäftigen. Um das also abzukürzen, nein.
Ja, das wäre auch meine Antwort. In den Gedanken können wir tun und lassen, was wir wollen. Und ich finde es auch wichtig, Gedanken zuzulassen, die vielleicht auch extrem sind. Also Gedanken kommen ja nicht aus dem Nichts. Sie sind irgendwoher provoziert durch die Umwelt oder durch innerliche Impulse. Kommen sie an die Oberfläche und wir formulieren sie für uns, wir reflektieren sie. Und dieser Moment der Reflexion ist wichtig, auch solche Gedanken vielleicht in einem theoretischen Spiel als verurteilenswert zu erfahren, um dann nicht den Fehler zu machen, diese in die Praxis umzusetzen. Also selbes Spiel wie bei dir, es gäbe keine Instanz, aber selbst wenn es eine geben sollte, die die Möglichkeit dazu hatte, sollte diese Instanz uns nicht verbieten. Am Wochenende jetzt hier in NRW sind die Kinos wieder auf. Ich habe dann den ersten Tag am 30. direkt genutzt und habe einen Film gesehen, das war Just Mercy mit Michael B. Jordan. Geht um Rassismus, Fehlurteile, um rassistisch motivierte Urteile, die halt am Ende in den Todestrakt, im Todestrakt enden. Und dort ist ein Mann, der während des Films dann auch, ja, Spoiler für alle, die es sehen wollen, auf den elektrischen Stuhl gesetzt wird. Das alles basiert oder ist von wahren Gegebenheiten inspiriert. Und er ist natürlich seelisch zerstört am Tag X und ihm wird von seinem Zellennachbarn gesagt, der von Jamie Foxx verkörpert wird, er soll seine Gedanken frei machen. Er soll in den Kiefernwald zurückgehen, denn da ist er frei. Und ich kann mir vorstellen, dass die Freiheit der Gedanken den einen oder anderen in Gefangenschaft geratenen Menschen tatsächlich vor dem Wahnsinn bewahrt hat. Und wie du schon angestimmt hast, die Gedanken sind frei, sie sollen es bleiben, denn das ist ein sehr wichtiges Gut für uns und unsere Mitmenschen.
Im Demian von Hesse wird das auch stark thematisiert. Da wird auch im Prinzip vom Protagonisten immer wieder hinterfragt, so was ist Licht, was ist Schatten? Will ich Licht sein, will ich Schatten sein? Gibt es was dazwischen? Und das findet dann eben in seinem Gedankenprozess sehr stark statt. Ja, also dieses, der wächst halt in einer strenggläubigen Familie auf, wo jeden Tag gebetet und gesungen wird und die Andacht abgehalten wird und so weiter. Und es ist auch sehr heilig für ihn. Und er hat halt wirklich Angst, das allein mit seinen Gedanken schon zu besudeln. Ja, und er kommt halt in die Pubertät und er fängt an, sexuelle Fantasien zu entwickeln, sogar von seiner Mutter, und leidet unfassbar stark darunter. Macht aber irgendwann die Begegnung mit Max Demian, der ihm sozusagen den Spiegel vorhält und seine eigene Gefangenschaft aufzeigt und mehr auch anbietet, auszutreten aus dieser Gefangenschaft und sich zu befreien, weil in uns sei etwas, das alles will. Und das darf auch da sein, das ist ganz wichtig. Was mir wohl gerade noch in den Sinn kam, gefährliche Gedanken, wo ich jetzt nicht für ein Verbot plädiere, aber sind tatsächlich Suizidgedanken, die eine Dynamik entwickeln. Ja, ich glaube, jeder hatte schon mal in seinem Leben Suizidgedanken, und das gehört auch irgendwie dazu, sich mal vorzustellen, wie wäre es und dies und das. Allerdings, wenn wir jetzt im Bereich des Psychopathologischen uns aufhalten wollen, dann sind Suizidgedanken tatsächlich sehr problematisch, ja, weil die sich unfassbar stark ausbreiten können und sehr viel Raum einnehmen und letztlich dann auch in die Handlung überführen können. Ja, das kam mir gerade noch so. Aber auch da bin ich voll bei dir, sollte ich jetzt nicht anfangen, das krampfhaft zu unterdrücken, wenn es mal in mir aufplöppt, sondern besser darüber sprechen, mich damit zeigen. Das wäre quasi da die beste Umgangsweise. Ja, wir haben jetzt die Stunde voll. Ich finde, das hat großen Spaß gemacht, mit dir diese Fragen durchzugehen. Du hast sehr schöne Fragen herausgesucht. Und ich war unvorbereitet, ich kannte keine der Fragen. Ich bin sehr angetan von dem Format. Vielleicht machen wir das einfach regelmäßig.
Ja, mir hat es auch eine große Freude bereitet. Dann würden wir vielleicht beim nächsten Mal die Rollen wechseln, dass du Fragen dir selbst erdenkst, raussuchst, die dir irgendwann im Alltag entgegenspringen und immer mal stellen wolltest. Ja. Bis dahin, alles Gute, bleibt frei in euren Gedanken, genießt die Zeit und ja, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal, macht's gut, Leute, ciao.